wenn es keine Bilder geben würde, würde man es vielleicht gar nicht glauben können. Aber das größte Hobby von unserem bulligen Kreisläufer Jannik Kohlbacher ist Angeln. Da findet er die meiste Regeneration, die er braucht, sagt er, und hat er mir auch in unserer aktuellen Folge von Wir ihr alle erzählt. Christian Klein wünscht viel Spaß, gute Unterhaltung und präsentiert wird der Podcast heute von unserem Ausstatter Walbusch.
Wir haben was vor. Scheuen kein Risiko. Fallen auf. Suchen das Abenteuer. Und das mit Stil. Walbusch. Für alle, die was vorhaben.
Der DHB-Podcast meldet sich heute aus Kronau, näher gesagt vom Trainingszentrum der Löwen. Neben mir sitzt Jannik Kohlbacher. Moin Kohli.
Hi, grüß dich.
Wir sitzen hinter eurer Halle. Hier ist so ein Fußballfeld mit so einer tollen Aschebahn. Die Bilder kennt man vor allen Dingen beim Vorbereitungsstart. Wie gerne läufst du hier rum?
Ja, gerne. Ich glaube, da spreche ich für alle Handballer, dass man natürlich in der Vorbereitung nicht so gerne auf die Laufbahn geht. Wenn man das ein bisschen mit Ball und handballerisch dann in der Halle vollbringen kann, tut das dann doch ein bisschen besser, obwohl es, glaube ich, von der Intensität her dann nicht viel weniger anstrengend ist.
Wie oft müsst ihr hier drauf auf die Aschebahn in der Vorbereitung?
Ja, normal jeden zweiten Tag. Der andere Tag ist dann früh morgens mit Krafttraining, wobei wir aktuell ja noch relativ entspannt starten, um dann die langgestreckte Vorbereitung einigermaßen auseinanderziehen zu können.
Jetzt knallt uns gerade hier die Sonne voll auf den Pelz. Bist du so ein Sommertyp?
Ja, definitiv. Ich kann das ganz gut genießen draußen in der Sonne, wobei ich mich nicht so gerne einfach nur so in die Sonne lege. Aber wenn man ein bisschen Sport macht oder wie man es bei mir ja schon kennt, beim Angeln ist, dann hält man das gut aus.
Ich wollte gerade fragen, fürs Angeln sind so Temperaturen 25 Grad wahrscheinlich perfekt?
Ich sag mal, für alles drumherum mit Sicherheit, aber auch die Fische mögen das dann nicht ganz so gerne, wenn es dann so warm ist.
Ach echt, haben die es kälter lieber?
Ja, dann ist der Sauerstoffgehalt ein bisschen höher und ich glaube, bei uns kennt man das ja auch, wenn es so warm ist. Ich zum Beispiel kann dann vielleicht ein Eis mal mittags essen, aber mir große Portionen in den Bauch schlagen dann eher nicht.
Das kann ein Fisch natürlich nicht, das stimmt. Wie bist du bitte eigentlich zum Angeln gekommen?
Im Prinzip war es ganz einfach. Mein Opa bzw. meine Großeltern kamen aus der Stadt Brandenburg an der Havel und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass es da unglaublich viel Wasser gibt und in den Ferien hat mich mein Opa damals mitgenommen und so bin ich dann damals auch dazu gekommen.
Weißt du noch, was du als allererstes gefangen hast?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber war auf jeden Fall winzig klein, der Fisch.
Und dein größter?
Ja, mein größter war letzter in Spanien mit 2,59 Meter und hatte dann auch mehr Kampfgewicht als ich, auch wenn man es vielleicht nicht glauben möchte.
Das heißt, wie viel?
Ja, um die 120 Kilo.
Wie zieht man denn bitte so einen Fisch raus? Also ich habe keine Ahnung von Angeln.
Ja, man hat erst natürlich mit der Angelrute einen Kampf von 20, 30 Minuten. Das war damals auch vom Boot aus.
20, 30 Minuten?
Ja, genau. Das war auch damals vom Boot aus. Und der Fisch hat uns dann auch gegen die Strömung nach oben gezogen mit zwei Leuten in dem Boot. Demnach kann man da schon ein bisschen nachvollziehen, wie groß da diese Kraft ist, die da wirkt. Und danach holt man den Fisch dann mit der Hand ins Boot.
Was machst du dann mit so einem Brecher?
Ja, in Spanien ist erlaubt, dass man die Fische wieder zurücksetzen darf ins Wasser. In Deutschland muss man den Fisch dann essen.
Und das hast du natürlich gemacht, also wieder reingetan.
In Spanien, genau, habe ich das gemacht.
Was begeistert dich so am Angeln?
Ja, ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ja so eher ein ruhigerer Typ bin, der seine Ruhe haben möchte. Und demnach ist das eigentlich ganz entspannt immer. Ich bin meistens mit einem Kumpel am Wasser unterwegs und kann man dann vom ganzen Stress vom Handball abschalten und kann sich mit seinen Kumpels unterhalten. Von daher ist das so ein ganz guter Ausgleich.
Also die einen fliegen an Ballermann und du machst eine Angelreise durch Spanien?
Ja, sozusagen.
Hast du irgendwie so einen Traumspot, wo du mal angeln willst? Gibt es sowas? Keine Ahnung, wie die schwarze Piste in Ischgl runterheizen, musst du mal da und da geangelt haben?
Nee, in dem Sinne nicht. Ich mache es, weil es mir Spaß macht, nicht weil ich irgendwelche Trophäen da erreichen möchte. Aber ja, was ich natürlich auch schon gesehen habe, was ganz cool ist, wenn man ja irgendwo vor Costa Rica in den Traumständen dann da am Angeln ist, aber kann man sich ja noch näher mit beschäftigen.
Wenn man dich auf der Handballplatte beobachtet, vor allen Dingen in der Nationalmannschaft, dann hast du eine Eigenschaft, die die anderen Kreisläufer nicht haben. Du bist ein bisschen kleiner. Verändert das dein Spiel gegenüber den anderen Kreisläufern?
Das ist eine gute Frage. Im Prinzip hat jeder so ein bisschen einen anderen Spielstil, wie du schon gesagt hast. Aber ich glaube, gerade im Innenblock, wenn man dann ja, das im Umgerechnet auf meine anderen beiden Kollegen mit Patrick und mit Peke, ja, sich daran Beispiel nimmt. Peke ist 2,3 Meter groß, glaube ich, und Bamam 2 Meter. Und das ist für mich natürlich dann deutlich einfacher, wenn ein Ball ja, natürlich flach kommt, weil ich einfach ein bisschen kleiner bin und mein Spielstil da eher weiter unten liegt. Ja, die anderen haben dann den Vorteil, dass man den Ball einfach mal oben bei 3 Meter irgendwo in den Raum spielen kann und die beiden holen sich den Ball. Demnach muss man logischerweise das besser aus seiner Situation machen und das ist auch genau das Gute, weil man einfach so viel variabler ist.
Aber es tut wahrscheinlich auch mehr weh, dein Spiel, oder? Ich meine, wenn du oben bei 3 Metern was fängst, da ist nicht so viel Körperkontakt.
Ja, aber das ist ja auch genau das, was am meisten Spaß macht.
Körperkontakt.
Ja, kämpfen. Das ganze Spiel lang mit den Gegenspielern und wenn man dann am Ende, ich sag mal, die Nase vorne hat von den Zweikämpfen her, dann macht es ja am meisten Spaß.
Das hattest du mir Anfang des Jahres schon mal erzählt, dass du viel lieber aufs Tor wirfst, wenn du berührt wirst, als wenn du frei zum Wurf kommst.
Ja, im Prinzip hat das, glaube ich, jeder Kreisläufer am liebsten, dass man ein bisschen Körperkontakt hat. Demnach verändert sich ja auch der Winkel, der Absprungwinkel von uns Kreisläufern. Man springt gerade hoch, dann kriegt man irgendeinen Kontakt. Der Torhüter richtet sich schon auf diesen geraden Sprung aus, macht den Winkel möglichst klein, dann bekommt man eben diesen Stoß und fliegt am Torhüter vorbei. Das sind so Eigenschaften, die man natürlich, wenn man einen freien Wurf hat, nicht ganz so gut simulieren kann im Endeffekt. Und das macht es dann auch für die Torhüter noch schwieriger.
Das heißt, auch wenn du frei zum Wurf kommen könntest, würdest du immer noch einen Schritt nach links oder rechts gehen, um den Kontakt zu bekommen?
Nein, das jetzt nicht, aber es liegt ja natürlich auch so ein bisschen daran, wie gesagt, wenn man immer diese Zweikämpfe mit Kontakt hat, dann ist das so ein Automatismus, dass man diesen Kontakt eigentlich immer bekommt, weil man eben aus einer schnellen Drehbewegung zum Abschluss kommt. Und natürlich, wenn man in einen freien Raum hinten reinläuft, bekommt dann von dem Mitspieler den Ball reingesteckt und hat den freien Wurf, das nimmt man natürlich auch gerne. Dann hat man eben auch mal die Chance, wie der Name ja schon sagt, mal frei zum Abschluss zu kommen.
Wie wichtig ist für dich, für dein Spiel, dein Krafttraining?
Mein Krafttraining existiert ja im Endeffekt gar nicht. Ich mache so ein paar ja, Stabi-Übungen und im Sommer dann vielleicht mal ein bisschen Brust und Bizeps, wenn es dann Richtung Strandurlaub geht. Aber ja, ansonsten eben gar nicht.
Weil du es nicht brauchst oder weil du keinen Bock drauf hast?
Ja, keinen Bock drauf haben, kann man ja nicht sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht einfach, dass wenn ich zu viel mache, dann baue ich enorm schnell Muskelmasse auf und lege dann Masse zu, was dann aber meine Schnelligkeit und Wendigkeit mit Trägheit überschattet. Demnach mache ich das meistens nur, um Andy Wolf unter den Tisch zu hauen. Dann trainiere ich mal 2 Wochen Bankdrücken, dann ja, bin ich wieder der Traum seiner schlaflosen Nächte und daraufhin lasse ich es dann aber auch wieder gut sein.
Wie wird man denn eigentlich Kreisläufer? Bist du als kleiner Yannick schon in die Halle gegangen, hast gesagt, Christian Schwarzer ist mein großes Vorbild oder hast du woanders mal gespielt?
Ja, darüber, dass Blacky eine Legende und ein Idol für viele Handballer ist, da besteht kein Zweifel. Aber bei mir war es damals, ich habe in meiner Jugend immer Rückraum gespielt, habe dann auch in Großwaldstadt ja, viel im Rückraum gespielt, auch bis über die B-Jugend hinaus und wurde dann damals bei Pitti Petersen unter anderem an Kreis gestellt bei der Jugendnationalmannschaft und das hat sich dann so über die Nationalmannschaft weiter hingezogen. Im Verein habe ich dann dennoch weiter ja, eigentlich mehrheitlich Rückraum gespielt und habe dann aber auch ja, nach meinem Wechsel aus Großwaldstadt nach Leutershausen in die zweite Liga damals wurde ich von Holger Löhr dann auch komplett an den Kreis gestellt und ja, so im Nachhinein betrachtet war es auf jeden Fall die beste Option für mich und die beste Variante.
Würdest du gerne auch nochmal auf einer anderen Position spielen oder lieber nur noch Kreis?
Ich sag mal, solange man hier bei den Löwen Andi Schmid hat, wo man dann regelmäßig mit Bällen versorgt wird, ist das kein Problem. Aber es gibt natürlich auch Spiele, wo man als Kreis aber relativ machtlos ist. Wenn die Abwehr sehr passiv steht, dann hat man nicht die Räume, um da auch die Bälle zu bekommen. Da würde man natürlich gerne dann ab und zu mal Rückraum spielen, um sich dann doch den einen oder anderen Wurf nehmen zu können.
Wenn du schon Andi ansprichst, da war ja seitdem du hier bist, wird er ja gezaubert ohne Ende. Trainiert ihr das eigentlich im Training oder funktioniert das einfach so zwischen euch beiden?
Ja, das sind natürlich ein paar Absprachen, die man da treffen muss. Andi hat da ja schon enorm viel Erfahrung, hat mich dann in meinem ersten Jahr da direkt mit eingeweiht. Und ja, ist natürlich dann viel Wiederholung, viel Übung und man muss sich da dann auch irgendwann schon zum großen Teil blind verstehen. Aber es wäre, wie gesagt, alles Absprachesache, ansonsten würde das, glaube ich, gar nicht funktionieren.
Wenn du eben schon einmal Andy Wolf erwähnt hast, wie ist euer Verhältnis im Moment? Ich meine, jetzt ist ja große Distanz dazwischen mit Polen und Heidelberg.
Ja, also wir verstehen uns natürlich nach wie vor sehr, sehr gut. Ich glaube, aktuell ist Andy ein bisschen mit was anderem beschäftigt. Er ist viel am Trainieren und am Zocken, wie ich das dann auch bei Instagram zum Teil nachverfolgen konnte.
Ist das gar nichts für dich?
Naja, ich habe ja tagtäglich beim Lehrgang damit zu tun, wenn er am Zocken ist und so oft wie er da rumschreit, das wiederholt sich zwar immer, aber ich glaube, er ist immer noch kein Deut besser geworden im Verlauf der letzten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre. Er so oft da am Rumschreien, dass man denken könnte, er wäre wirklich schlecht in dem, was er da tut.
Aber unser Verhältnis besonders ist, gut.
Nee, er ist eher am Fluchen die ganze Zeit. Also hört sich nicht so positiv an.
Ja, ich schätze mal, wenn wir ihn fragen würden, dann würde er was anderes erzählen. Aber für dich ist Zocken nix?
Also mein Zocken beschränkt sich meistens so auf die ersten 4 bis 6 Wochen nach dem Release von FIFA. Das ist eigentlich das einzige Spiel, was ich mir dann jedes Jahr selbst kaufe. Aber das flacht dann auch relativ schnell ab.
Aber ihr seid ja schon seit ewigen Jahren auf einem Zimmer, Andy und du. Es gibt aber auch normale Gespräche zwischen euch.
Ja, definitiv. Auch wenn er das immer ein bisschen anders betitelt. Entweder ist er am Zocken und ich am Handy oder andersrum. Aber nee, wir haben auch schon viele, viele Gespräche, auch gerade während der Turniere dann, wo man sich dann gemeinsam auf die Gegner vorbereitet, sich dann Video zusammen anschaut, da über die ein oder anderen Sachen spricht. Wenn mir zum Beispiel bei einem Spieler was auffällt, ich bin zwar kein Torhüter, dann habe keine Ahnung davon, aber als Feldspieler kenne ich das ja. Wenn man dann sieht, zum Beispiel der eine Spieler, wenn er über die Mitte kommt, schießt er nur geradeaus oder schießt nur rumgezogene Bälle, dann sage ich zu Andi, hier, guck mal, der und der, das und das. Oder zum Beispiel, wenn er bei einem Torhüter spielt, wenn ihm da irgendwas auffällt und sagt, ja, guck mal, er macht immer die und die Bewegung. Also da gibt es schon auf jeden Fall konstruktive Gespräche.
Wenn er die ganze Zeit zockt, wie vertreibst du dir die Zeit dann auf dem Zimmer?
Ja, ich bin dann öfter mal bei unseren Physios im Zimmer. Da ist dann immer so ein kleiner Treffpunkt. Gerade während der Turniere oder auch ja, während der Lehrgänge wird dann abends ein bisschen erzählt, während der Physio behandelt. Und ist eigentlich immer ganz gute Stimmung. Und da vertreibt man sich die Zeit dann ganz gut.
Jetzt gab es ja die lange Corona-Pause, wo wahrscheinlich du auch sehr lange alleine auch mal zu Hause gesessen hast. Vermisst man die Jungs eigentlich oder ist man mal froh gewesen, diese 3 Monate gehabt zu haben?
Ja, ist natürlich schön, dass man mal ein bisschen Zeit für sich hatte, beziehungsweise mal Abstand vom Handball, um sich generell zu regenerieren. Aber ich glaube, die Jungs hatten kurz nach unserem letzten Wiedersehen ja, einen kleinen Hals auf mich. Die Geschichte mit Corona wurde ja generell publik. Und demnach durfte ich dann in Quarantäne gehen für 14 Tage. Und die Jungs natürlich als erste Kontaktperson auch alle für 14 Tage, obwohl davon keiner positiv war. Aber ansonsten vermisst man die Jungs natürlich. Es hat immer Spaß gemacht. Man hat immer seinen Spaß bei Trainingseinheiten, bei Lehrgängen oder sonstigem Kram, der generell so passiert während der Lehrgänge. Und demnach vermisst man da auf jeden Fall die Jungs.
Gab es tatsächlich dann ein bisschen Kommentare in eurer WhatsApp-Gruppe? Weil ich meine, du konntest ja jetzt auch nichts dafür, dass du positiv warst.
Nee, also da gab es kein schlimmes Wort. Manche haben sich natürlich im ironischen Sinne bedankt, dass sie jetzt 14 Tage zu Hause sein dürfen. Ich glaube, gerade die Spieler mit den jüngeren Kindern durften dann 14 Tage auch zu Hause bei ihrer Familie bleiben, was bestimmt den einen oder anderen sehr, sehr gefreut hat. Aber ansonsten hat sich da keiner irgendwie negativ drüber beschwert.
Wir nehmen den Podcast am 23. Juli auf. Eigentlich würde morgen Olympia in Tokio beginnen. Jetzt sitzen wir in Kronau. Wie traurig bist du?
Ja, natürlich sehr. Olympia ist immer ein Riesenevent, nachdem ich das 2016 schon verpasst habe. Waren jetzt 4 Jahre, die ich eigentlich relativ verletzungsfrei überstanden habe. Ja, ein großer Entwicklungsschritt, denke ich, bei vielen von uns. Und demnach habe ich mich riesig darauf gefreut, das erste Mal bei Olympia ja, hoffentlich dabei sein zu dürfen. Und jetzt muss man natürlich nochmal ein Turnier und ein komplettes Jahr überstehen. Eine auf jeden Fall sehr, sehr vollgepackte Saison, die mit Sicherheit mit vielen Terminen ganz schön kritisch und mit vielen Spielen viel von uns abverlangen wird. Aber dann eben hoffentlich im nächsten Jahr.
Wie hast du diese Nachrichtenveränderungen vom Spielplan aufgefasst? Weil wenn man das jetzt mal so sieht mit WM und Tokio nächstes Jahr vielleicht, spielst du jetzt 2 Jahre durch.
Ja, ich sag mal, man hat jetzt zwar eine relativ lange Pause gehabt, die einem schon am Ende der Karriere ein bisschen helfen kann, weil man sich nochmal wirklich komplett regenerieren konnte. Aber ich glaube genauso, was das jetzt gut macht an Zeit, nimmt einem das in Folge Spielen von zwei Saisons auch wieder an Zeit weg. Ich bin mal gespannt, wie der Körper das mitmacht. Egal bei wem, manche sind ja generell schon angeschlagen gewesen aus vorherigen Verletzungen. Und da muss man einfach hoffen, dass bei jedem Spieler da der Körper hält und dass man da nicht zu viel abverlangt. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf die Saison. Wird eine große Herausforderung. Aber da kann man natürlich auch nochmal dann richtig zeigen und muss auch zeigen, dass man bei Olympia dann im kommenden Jahr und auch bei der WM auf jeden Fall dabei sein möchte.
Meinst du diese Regeländerung, dass der direkte Vergleich zählt, hilft ein bisschen dabei?
Also den Gedanken dahinter finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut, weil so kann man auch wirklich gerade bei so Spielen, ja, wo man mit 15 Toren gewinnt oder mit 20 Toren gewinnt, wenn man mit der ersten Mannschaft durchspielt oder verliert, genau. Ja, spielt dann nicht ganz die große Rolle, dann reicht es auch, wenn man mit 3-4 Toren gewinnt am Ende, wenn man halt seine wichtigen Spiele gewinnt. Finde ich eigentlich einen ganz guten Gedankengang und hat auch, ich glaube, damals die Rhein-Neckar-Löwen das ein oder andere Mal um den Titel gebracht.
Das stimmt wohl. Kohli, vielen Dank für deine Zeit, wünsche dir viel Erfolg für das kommende Jahr und auf dass du es nach Tokio schaffst.
Vielen lieben Dank.
Das ist eine typische Männerliebe zwischen Jannik Kohlbacher und Andy Wolf, denn am dicken Ende halten sie dann doch irgendwann zusammen. Das konnte man ganz klar zwischen den Zeilen lesen. Das soll es gewesen sein mit der Folge mit Jannik Kohlbacher. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt weiterhin gesund.